Unsere Heilige Schrift kennt zwei Hauptteile, ein altes und ein neues Testament. Der Grund hierfür ist sehr einfach. Es ist das Kommen unseres Herrn und Heilandes Jesu Christi in die Welt. Und dadurch wird auch Gottes Wort entsprechend aufgeteilt. Dieses Kommen Jesu teilt nicht nur unsere Bibel, es teilt auch die Geschichte. Und die zwei Teile der Schrift haben es mit den entsprechenden zwei Teilen der Geschichte zu tun. Wir nennen sie Gottesgeschichte oder auch Heilsgeschichte. Hinzu kommt der Faktor, dass das Alte Testament mittels Prophetie in die Zeit des Neuen Testamentes hineinreicht. Im Alten Testament haben wir Vorausschau und die Erfüllung von diesen Prophetien haben wir berichtet im Neuen Testament. Das Alte Testament reicht mittels Prophetie in die Zeit des Neuen hinein und das Neue Testament reicht immer wieder oder greift immer wieder auf das Alte Testament zurück. Diese zwei Aspekte dienen zur Verzahnung der beiden Testamente und geben uns also eine einheitliche Bibel. Unsere Bibel ist also eine fortlaufende Geschichte mit Themen, die miteinander verflochten sind. Wenn nun das Heil von Jesus Christus zu uns kommt, dann ist es Gott selbst, der kommt. Einmal kommt er in seinem Sohn und einmal kommt er im Heiligen Geist. Das Kommen des Sohnes feiern wir als Weihnachten und das Kommen des Geistes feiern wir als Pfingsten. Zwei heilsgeschichtliche Termine, die die ganze Heilige Schrift also kennzeichnen. Das Heil kommt im Sohne. Er bringt das Heil, er ist das Heil, er ist der Retter. Wie der Engel zu den Hirten sagt, euch ist heute ein Retter geboren. Heute Morgen wurde mir ein Vers aus Psalm 34 wichtig, wieder ein prophetisches Wort, das zwar aus dem Leben eines Psalmisten, eines Sängers kommt. Er erlebt dieses selbst, aber es ist ein sehr schönes prophetisches Wort, das in unsere Zeit hineinreicht, so haben wir wieder eine Verzahnung von Altem und Neuem. Da lesen wir im Psalm 34, Vers 23. Der Herr erlöst die Seele seiner Knechte, und keiner von denen, die auf ihn vertrauen, das heißt Zuflucht bei ihm nehmen, wird schuldig sein und bestraft werden. Das ist Evangelium, das ist gute Nachricht. Wenn Sie immer wieder geneigt sind, Schuldgefühle zu bekommen, dann sollten Sie sich fragen, ob Sie ein Eigentum von Jesus Christus sind. Denn hier heißt es, die, die sein Eigentum sind, die erlöst er. Er erlöst die Seele, was heißt das? Nun, die Seele ist ein Ausdruck der Hebräer, der Israeliten, wir sagen heute Person. Er erlöst die Person. Er betrachtet uns als Personen und erlöst uns. Natürlich wissen wir, wie das geschieht, durch den Opfereinsatz seines Sohnes. Er gibt sich selbst hin als Opfer für uns. Auf diese Weise löst er uns heraus aus unserer Misere, aus unserer Not. Der Herr erlöst die Person seiner Knechte, wenn wir sein Eigentum sind. Eigentlich könnte man übersetzen, seiner eigenen, die ihm eigen sind. Die erlöst er. Und wie wird man zu seinem Eigentum? Dadurch, dass man ihm das Vertrauen schenkt. Deshalb heißt es im nächsten Satz, und keiner von denen, die auf ihn vertrauen, und Zuflucht bei ihm nehmen, wird schuldig sein und bestraft werden. Keine Strafe, sie ist bereits getragen. Gott sendet seinen Sohn als unseren Erlöser und er rettet uns. Und dann kommt der Retter zu uns in Form des Heiligen Geistes. Wann kommt er? Wie schon gesagt, am Pfingsttage. Apostelgeschichte 1, Verse 4 bis 8 berichten davon. Die Jünger Jesu vernehmen, dass der Geist kommt, ihr werdet mit dem Geist getauft werden. Und interessanterweise fragen sie dann, ob Jesus sein Königreich aufrichten werde. Wenn wir seine Jünger gewesen wären und er hatte uns gesagt, in einigen Tagen werdet ihr mit dem Heiligen Geist getauft werden, wäre uns dann ganz spontan die Frage nach dem Königreich Gottes gekommen? Möglicherweise nicht. Wir fragen uns heute, wenn wir einen solchen Text lesen, wie kommen die Jünger Jesu auf den Gedanken des Königreiches Israels, wenn Jesus von einer Taufe im Heiligen Geist spricht. Die zwei trennen wir, und zwar so radikal, dass wir die zwei nicht mehr automatisch in Verbindung bringen. Aber im Alten Testament war das nicht so, und bei Jesus war das nicht so. Er kam, um das Königreich zu verkünden, um es aufzurichten in Herzen. Es ist tatsächlich, wie der alte Weise in dem Roman von, ich denke, es ist Lew Wallace, Ben-Hur, Ben-Jehuda oder diesem Ben-Hur deutlich macht. Ben-Hur in diesem Roman hält es zu dieser Zeit mit den Zeloten aus Galiläa, und sie wollen sich also befreien vom Joch der Römer. Und nun kommt dieser Rabbi aus Nazareth auf die Bühne der Geschichte des Landes, und nun hofft man, hier sei der Anführer, der uns zum Siege anführen wird gegen die Römer. Und darüber kommt man ins Gespräch, und Ben-Hur trifft diesen Alten, einen von den, so schreibt es dieser Schriftsteller, damals, als Jesus geboren worden war, seien drei Weisen zusammengekommen aus verschiedenen Himmelsrichtungen, und einer von denen hält sich offenbar zu dieser Zeit im Lande Israel auf, nach diesen 30, 33 Jahren. Und Ben-Hur und dieser alte Weise treffen sich und kommen ins Gespräch über diesen Jeschua von Nazareth. Und man erhofft, dass dieser Jeschua, dieser Jesus, König sein kann in Israel und befreien vom Joch des Römers. Und dann sagt der alte Weise zu ihm: Jehuda, dieser Jesus will König sein, das stimmt schon. Aber er will König sein in deinem Herzen. Er will dein König sein. Wenn ich die Geschichte richtig mitbekommen habe, gab es zwei Feinde Gottes, Atheisten oder wenigstens Agnostiker, die sich vornahmen, einmal das Christentum zu zerstören. Und die beiden waren fähige Männer und nahmen sich vor, zwei Bücher zu schreiben gegen das Christentum, um einmal damit aufzuräumen. Der eine schrieb über Jesus Christus und der andere, soviel ich weiß, über die Figur Paulus. Ich weiß nicht, wie es dem anderen ergangen ist, aber der eine kam über seine Forschungen, von denen er erwartete, dass sie das eindeutige Ergebnis liefern würden, dass dieser Jesus einfach Humbug sei und dass es einfach eine Geschichte sei, die man auf die Seite legen könne. Es sei lauter Aberglauben. Aber er war doch etwas überrascht, als er die Zuverlässigkeit der geschichtlichen Überlieferung kennenlernte und kam zum lebendigen Glauben an Jesus Christus und hat nun sein Buch geschrieben. Aber es hieß Ben-Hur, ein Buch über Jesus Christus eigentlich, das schon manch einem geholfen hat. Jesus kommt, um König zu sein. Und dieses Königtum richtet er in Menschenherzen auf durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist kommt, um das Königreich Gottes in Herzen aufzurichten. Wenn der Heilige Geist Herr wird im Leben eines Menschen, wenn er in Liebe die Macht bekommt, die Herrschaft im Leben, dann ist es eine wohltuende Herrschaft, dann ist es eine heilsame Herrschaft. Paulus sagt, werdet nicht unnüchtern, benebelt euch nicht, berauscht euch nicht mit Wein. Ihr könnt hinzufügen, noch mit irgendetwas anderem der Gaben Gottes, nicht wahr? Man sollte sich überhaupt nicht berieseln von den Gaben des Schöpfers. Sondern, fährt er fort, werdet voll des Geistes. Mit anderen Worten, lasst euch regieren vom Geist. Nicht die Gaben Gottes sollen uns bestimmen. Wenn man von etwas voll ist, wird man davon bestimmt. Ja. Das heißt denn einmal in der Apostelgeschichte, sie wurden voll Zorns. Nun, dann regiert der Zorn. Dann wird der Mensch vom Zorn bestimmt. Wird der Mensch voll von Alkohol, dann ist der Alkohol König. Und wie es in einem Wandspruch in Zermatt, in einem Restaurant, wenn Sie mal dorthin gehen, können Sie es in einem schönen Restaurant dort lesen. Wenn der Wein des Geistes in den Kopf steigt, dann bleibt der Wille und der Geist des Menschen stehen. Und der Wille des Menschen muss dann tun, was der Wille des Geistes will. Ja. Wenn man voll des Geistes ist, dann ist was, bringt das Heil. Paulus sagt, Wein im Übermaß bringt Unheil. Was Unheil bringt, sagt er hier, berauscht euch nicht mit Wein, was Unheil bringt, sondern werdet voll Geistes. Und er hätte sagen können, der bringt das Heil. In Jesaja 32 hieß es in Vers 1, der König, das kann wohl nur einer sein, der Messias, wird herrschen in Gerechtigkeit. In den ersten Versen dieses Kapitels, Jesaja 32, wird dieser Herrscher beschrieben. Es sind noch andere Fürsten, die mit ihm herrschen. Wir wissen aus dem Wort des Königs Jesus, dass das seine 12 Jünger sind. Die werden auf Thronen sitzen und herrschen mit ihm. Fürsten werden mit ihm herrschen also. Und dann heißt es im nächsten Teil des Kapitels, dass Zeiten kommen, ja, sie sind schon zur Zeit des Propheten da, die ganz anders aussehen, die aber eine solche Herrschaft notwendig machen, eine Herrschaft in Gerechtigkeit. Denn es sind Zeiten der Ungerechtigkeiten, wo alles drunter und drüber geht, durcheinander, ein Chaos des Unheils. Und diese Zeit wird dann beschrieben im zweiten Teil des Verses, etwa Vers 7 oder 8, und das mündet dann in Vers 15 in den dritten Teil des Kapitels. Vers 15 ist der dritte Teil, aber beginnt mitten in einem Satz. Mit anderen Worten, diese Zeiten des Unheils gehen weiter, und dann heißt es in Vers 32, bis dass der Geist ausgegossen ist aus der Höhe. Mit anderen Worten, bis der König kommt, dann kann der Geist kommen. Der König wird herrschen in Gerechtigkeit und diese Zeit ablösen. Aber diese Zeit dauert, bis der Geist kommt. Und wenn der Geist kommt, ist das die Zeit der Königsherrschaft. Paulus macht deutlich, dass die Zeit der Gemeinde schon das Zeit des Königreiches ist. Er hat uns versetzt in das Königreich seines Sohnes. Leider kommt das in den meisten von unseren Übersetzungen nicht zum Tragen. Ich weiß nicht, ob es in der Elberfelder Übersetzung zum Tragen kommt. Ich befürchte, dass auch dort das Wort Reich anstatt Königreich gebraucht wird. Vielleicht hier und dort gebraucht man das Wort Königreich. Aber Reich ist nicht immer gleich Königreich. Aber das griechische Wort bedeutet Königreich und setzt einen König voraus. Und das weckt einen anderen Eindruck. Es ist nicht nur irgendein Reich, ein Böreich, schon gar nicht ein drittes Reich oder ein fünftes oder wie viele es dann gegeben haben mag, sondern dies ist eine Ablösung aller irdischen Reiche, wo Gott einmal die Herrschaft übernimmt und eine Heilsherrschaft führt. Diese Herrschaft bringt der Heilige Geist. Er kommt zum Pfingsten. Petrus sagt am Pfingsttage, Jesus hätte diesen Geist ausgegossen. Es gibt solche, die sagen, er sei am Abend des Auferstehungstages gekommen, weil es in Johannes 20 heiße, er nehmt hin den Heiligen Geist, er haucht sie an und sagt zu ihnen, nehmt hin den Heiligen Geist. Nun sollten solche Theologen und auch andere, die die Bibel lesen, etwas sorgfältiger lesen. Ich habe das auch lernen müssen. Als meine Frau in Holland sehr, sehr krank war mit unserem dritten Kind, fortwährend und keine Lösung in Sicht war, ging ich einmal wieder zum Arzt und ich hatte meine Bedenken, meine Beschwerden und wollte mich beschweren. Und ich hatte es mit einem kleinen Kärtchen zu tun, das wohl von den entsprechenden Zuständigen war, medizinisch Zuständigen, wozu er wohl gehörte. Und dann sagte er, sehr fein, lesen Sie Ihre Karte noch einmal. Wir haben auf der Uni gelernt, wir sollten sorgfältig genau lesen. Habe ich noch einmal gelesen und meine Bedenken waren grundlos. Ich hatte keinen Grund, mich zu beschweren. Das hat meiner Frau noch nicht geholfen, aber der Herr hat dann doch eine Hilfe geschenkt. Das war für mich noch einmal eine Lektion, sorgfältig zu lesen. Manchmal ist es eine Hilfe zu lesen und festzustellen, was eigentlich geschrieben steht. Und es ist gut, wenn man das einmal aufschreibt. Satz für Satz. Nur eine Aussage pro Satz. In der Bibel haben wir sehr viele Aussagen in Einzelsätzen. Das sind lange Sätze mit vielen Aussagen. Aber zersetzen Sie einmal, nehmen Sie diese Sätze auseinander und machen Sie aus diesen langen Sätzen, aus einem langen Satz, mehrere Sätze, eine Aussage, eine Wahrheit pro Satz. Das ist eine gute Übung. Und dann schreiben Sie einmal nur in Bezug auf einen Vers, was enthält dieser Vers an Wahrheitsaussagen? Das ist eine schöne Liste. Und dann eine weitere Übung. Schreiben Sie auf, was nicht in diesem Vers steht. Das müssen Sie nicht immer tun, aber es gibt verschiedene bestimmte Verse. Aufgrund von diesen ist so viel Unglückliches gesagt worden, dass es sich einmal lohnt, solche Verse noch einmal zu lesen und sich zu fragen, was steht dort eigentlich und was steht dort nicht geschrieben. In Johannes Kapitel 20 steht nicht geschrieben, dass die Jünger den Heiligen Geist bekamen. Es steht nur geschrieben, Jesus sagte, nehmt hin den Heiligen Geist. Aber es steht nicht geschrieben, dass sie ihn bekamen. Das steht nicht geschrieben. Das setzt man voraus. Und dann setzt man ein zweites voraus, was auch ebenfalls nicht vorauszusetzen wäre, auch wenn sie den Heiligen Geist bekommen hätten. Es ist nicht ausgeschlossen, dass sie den Heiligen Geist bekommen haben. Aber auch wenn sie ihn bekommen hätten, dann müsste die zweite Voraussetzung nicht zutreffen, nämlich, dass sie dann wiedergeboren seien. Man setzt einfach voraus, wenn wir den Heiligen Geist bekommen, dann sind wir wiedergeboren. Und dann wird folgende Lehre aufgebaut. Die Jünger bekamen vor Pfingsten den Heiligen Geist, waren also vorher wiedergeboren. Folglich war Pfingsten ihre zweite Erfahrung. Basta, jetzt haben wir unsere Theologie fertig. So geht das. Von namhaften Theologen wird das so gebastelt. Sie dürfen allerdings dem gelehrtesten Theologen über die Schulter gucken und fragen, was schreiben Sie da? Stimmt das eigentlich so? Jeder von uns darf ein Theologe sein, weil jeder von uns die Bibel hat und wenn wir Kinder Gottes sind, haben wir den Heiligen Geist. Johannes 20 darf nicht Jesus einen Widerspruch in den Mund legen. Denn Jesus sagt am Himmelfahrtstag, Der Geist ist noch nicht gekommen, wie er kommen soll. Die Verheißung hat sich noch nicht erfüllt. Welche Verheißung? Die, die ich wenigstens zweimal in diesen Tagen gelesen habe, unter anderen Verheißungen, Ezechiel 36, 26 und 27, ich werde meinen Geist in euer Inneres legen, eine Verheißung auf eine spätere Zeit. Diese Verheißung ist noch nicht erfüllt am Himmelfahrtstag, wann Jesus seine Jünger verlässt. Seine eigenen Aussagen über den Heiligen Geist sind noch nicht erfüllt worden. Er hatte, vielleicht noch mehr als irgendein anderer Prophet, über den Heiligen Geist prophezeit. Er musste es wissen, er war der Sohn Gottes, er war Gott selbst. Er selbst sollte diesen Geist noch schicken und er konnte nicht kommen, sagte Jesus, bis er selbst auferstanden sei und verherrlicht sei. Erst dann konnte der Geist kommen. Jesus musste erst sterben, zuerst musste der Fels geschlagen werden und dann konnte Wasser rauskommen. Jesus, der Fels, wird auf Golgatha am Karfreitag geschlagen, das Wasser fließt am Pfingsttage, 50 Tage später. Der Heilige Geist kommt und das Leben kommt, bringt das Leben in die Herzen der Menschen. Woher kommt er? Petrus sagt in Apostelgeschichte 2, Vers 33, er kommt vom Messias. Jesus hat ihn ausgegossen. Wozu kommt er? Um Leben zu bringen, um Gerechtigkeit zu bringen. Paulus schreibt an die Korinther in 1. Korinther 6, ihr seid gerechtfertigt. Das schreibt er an solche, die sich zu Jesus Christus gewandt haben, seinen Namen angerufen haben und jetzt seine Nachfolger sind. Durch den Geist seid ihr gerechtfertigt worden. Paulus schreibt Titus dasselbe. Er hat uns gerettet durch Ausgießung des Geistes. Und wir sind nun gerechtfertigt und dürfen jetzt warten auf die Wiederkunft Gottes. Römer Kapitel 8, Verse 2 und Vers 10 sagen ebenfalls, der Geist ist da, wegen des Lebens. Kapitel 8, Vers 2, das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus. Nicht wie Luther übersetzt, der Geist, der lebendig macht. Natürlich macht der Geist lebendig, aber es ist mehr als das. Er ist der Geist, der dieses Leben von Jesus Christus verwaltet. Er ist der Geist des Lebens und dieses Leben, dieser Geist des Lebens, ist das neue Gesetz. Das neue Gesetz. Man ist jetzt frei vom Gesetz Moses, nicht mehr unter diesem Gesetz, aber nicht gesetzlos, sondern unter dem Gesetz Christi, das vom Heiligen Geist verwaltet wird. Das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus, machte mich frei von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Nicht nahm er die Sünde weg, sondern brach die Bindung, diese Kette der Sünde. Die Sünde ist noch da und will mich in Versuchung bringen. Aber der Heilige Geist ist stärker, eine stärkere Kraft. Das ist das Heil, das wir heute genießen dürfen. Und so lesen wir aus der Feder von Paulus in 2. Korinther 6, Vers 2, heute ist der Tag des Heils. Davon war schon im Alten Testament geschrieben. Aber Paulus macht das deutlich in Kapitel 6, Vers 2, denn er spricht, ich habe dich zur angenehmen Zeit erhört und dir am Tage des Heils geholfen. Seht, jetzt ist die angenehme Zeit, jetzt ist der Tag des Heils. Nachdem das Heil gekommen ist, kann der Tag des Heils anbrechen. Mit Jesus Christus kommt dieser Tag. Er ist der Morgenstern, der diesen Tag anbrechen lässt. Heute, seitdem Jesus gen Himmel gefahren ist und der Geist Gottes gekommen ist, kann gerettet werden. Es heißt in Joel Kapitel 3, zitiert in Apostelgeschichte 2, wer den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. Und diese Zeit kommt mit dem Kommen des Geistes. Der Geist kam am Pfingsttag und konnte jetzt diese Zeit anbrechen lassen, wo man den Namen des Herrn anrufen darf und man wird gerettet. Stellen Sie sich vor, man muss nur anrufen, ist alles. Nichts mehr zu tun, nachdem Jesus alles vollbracht hat. Heute braucht man nur noch, um das Geschenk der Vergebung zu bitten. Haben Sie die abgeholt, diese Vergebung? Man braucht sie nur abzuholen mit der Bitte, du hast angeboten, hier bin ich. Ja, wenn du kommst, hier ist sie. Nur zu bereit ist Gott. Spurgeon sagt, wenn du kommst, kann Gott dich deine Bitte gar nicht ausschlagen. Es ist unmöglich für ihn. Er kann nicht Nein sagen. Gott ist da, nicht allmächtig. Er kann nicht tun oder gegen sein eigenes Versprechen handeln. Gott kann oder muss treu bleiben. Das ist sein Wesen. Er kann sein Wort nicht brechen. Er muss und will sein Wort halten und Vergebung schenken. Mit diesem Tag des Heils kommt manches Neue. Nicht alles in diesem Leben ist neu, aber sehr vieles ist neu. Was ist neu? Ich möchte einiges aufzählen. Erstens, wir haben neues Leben. Noch einmal Ezechiel 36. Ich werde euch ein neues Herz geben, ein fleischernes Herz, ein sensibles Herz. Wir Menschen haben von zu Hause aus ein steinernes Herz, unempfindsam. Kleine Kinder sind manchmal sehr süß. Aber haben Sie schon gemerkt, dass kleine Kinder sehr unbarmherzig sein können? Kennen kein Empfinden, keine Barmherzigkeit. Das ist wieder die Schattenseite. So kommen sie auf die Welt. Man muss ihnen das beibringen. Die Undankbarkeit ist fertig da. Sie braucht gar nicht gelernt zu werden. Die Dankbarkeit, die muss ihnen beigebracht werden. Ja? Die Barmherzigkeit. Wussten Sie, dass das Heidentum keine Barmherzigkeit kannte? Barmherzigkeit ist ein jüdisch-christlicher Begriff. Diesen kennt man nicht im Heidentum. Ein Hindu aus der höheren Klasse, in der Kaste, kann an einer Reihe von Kranken einfach vorbeigehen. Es rührt ihn keineswegs. Es ist nicht seine Angelegenheit. Das ist das Los dieser Leute. Und dieses Los müssen sie eben auf sich nehmen. Mein Los ist ein anderes. Fatalismus, sonderbare Art. Aber Gott ist nicht so. Und er bringt ein neues ins Leben. Die Barmherzigkeit, ein fleischendes Herz. Tut, so heißt es dort eigentlich, das steinerne Herz auf die Seite. Tut es weiter, weg. Und gibt uns ein neues Herz. Wie? Dadurch, dass er uns seinen Geist gibt. Spätestens mit diesem Propheten sollte es klar sein, dass Wiedergeburt und Empfang des Geistes nicht voneinander zu trennen sind. Mit dem Kommen des Geistes in das Leben eines Menschen kommt ein neues Leben. Weiter, wir bekommen ein neues Gewissen. Ein Gewissen, das man vor Jesu Kommen in die Welt nicht gekannt hat. Ich machte in diesen Tagen uns schon darauf aufmerksam anhand von Hebräer Kapitel 10. Der Israelit, der Jude, der sein Opfer bringt, der Priester, der das Opfer schächtet und das Blut darbringt, diese behalten ihr Gewissen weiterhin. Gott deckt die Sünde zu mit diesem Blut, Opferblut. Besser, er deckt sein Auge zu, heißt es. Er übersieht es. Paulus sagt, spricht davon in Römer 3. Er hat gleichsam ein Auge zugedrückt, in Anbetracht dessen, dass er selbst das Opfer noch stellen wollte. Das heißt, im Vertrauen auf seine eigene Treue, auf seine eigene Verheißung, dass das eigentliche Opfer noch kommen sollte, konnte er es sich leisten, die Sünde zu dulden, trotz des Opfers, wegen des Opfers, wegen des Vertrauens des Opferdarbringers, der im Gehorsam dieses bildhafte Opfer brachte. Aber jetzt, wo das Opfer dargebracht worden ist, wo Jesus sein Blut hat fließen lassen als Opferblut für uns. Jetzt kann Sünde weggenommen werden. Und wenn Sünde weggenommen ist in meinem Leben, dann kann mein Gewissen anders werden. Und das kommt durch den Heiligen Geist, aufgrund des vergossenen Blutes. Jesus stirbt für die Sünde ist weggenommen. Aufgrund davon kann der Heilige Geist kommen. Wenn ich glaube, kann mein Gewissen gereinigt werden. Und die Vergebung wird erlebt, nicht nur im Glauben angenommen. Sie wird wirklich erlebt. Weiter, es gibt ein neues Empfinden im Leben. Ich habe schon das angedeutet, als vom fleischenden Herz die Rede war. Aber es geht weiter. Paulus sagt in Römer 5, Vers 5, die Liebe Gottes ist ausgegossen worden in unseren Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben wurde. Mit dem Kommen des Heiligen Geistes in unser Leben kommt Gott, denn der Heilige Geist ist Gott. Und Gott ist Liebe. Wenn Gott, der Heilige Geist, kommt und in unserem Herzen ausgegossen wird, dann kommt mit dieser Person die Liebe, weil diese Person die Liebe ist. Deshalb kann auch Paulus an Timotheus schreiben, Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furchtsamkeit, sondern den Geist der Liebe. Den Geist der Liebe ist. Und wenn er in uns ist, dann können wir lieben. Deshalb kann auch Petrus sagen, in 1. Petrus 1, liebt einander, weil ihr wiedergeboren seid. Das ist jetzt möglich durch den Geist. Eine neue Empfindsamkeit. Auf der anderen Seite schließt dieses Empfinden Furchtlosigkeit. Die Liebe treibt die Angst aus. Und dann brauchen wir keine Angst mehr zu haben, wie es in Psalm 34 heißt. Die, die auf ihn vertrauen, brauchen keine Angst zu haben vor Schuld, vor Strafe. Sie werden keineswegs schuldig sein und bestraft werden müssen. Römer 8, Vers 15. Wir haben nicht den Geist der Ängstlichkeit, wir sind keine Sklaven, sondern wir haben den Geist der Sohnesstellung. Wir sind seine Kinder und wir genießen jetzt sein Wohlwollen. Auf der anderen Seite gibt es einiges, das nicht anders geworden ist mit dem Kommen Jesu. Es braucht noch ein zweites Kommen Jesu, um das Heil zu vollenden. Wir sprechen von einer Vollendung des Heils. In diesem Sinne warten wir, genau wie die alttestamentlichen Gläubigen. Wir haben einen gewissen Vorsprung, wir leben auf einer höheren Ebene, aber auch wir warten noch auf eine höhere Ebene, immer noch, auf eine noch höhere Ebene, sodass alttestamentliche und neutestamentliche Gläubige, so lesen wir am Ende von Hebräer 11, zusammen die Vollendung erleben. Nicht sie ohne uns, nicht wir ohne sie. Das heißt also, einiges wird nicht verändert. Mit anderen Worten, das Heil wird in zwei Phasen, in zwei Etappen ausgeteilt. Jesus hat die ganze Not auf Golgatha ans Kreuz getragen. Die ganze Not. Krankheit, Sünde, Tod, alles. Aber nach dem Kreuz wird nur ein Teil dessen, wofür Jesus Vorkehrungen getroffen hat, ausgehändigt am Pfingsttage. Und zwar nur für den inwendigen Menschen. So schreibt Paulus sehr genau in Epheser Kapitel 1, wir sind gesegnet worden mit sämtlichen, welchen Segnungen? Geistlichen Segnungen im himmlischen Bereich. Wir sind versehen worden mit geistlichen Segnungen. Die irdischen Segnungen, auf die warten wir noch. Allerdings, wenn wir geistliche Segnungen haben, hat das schon seinen Einfluss in unserem Leben auf den irdischen Bereich, sodass Christen, die keine Angst mehr haben, auch anders im Leibe leben. Wenn Christen lieben, müssen sie nicht hassen. Und das hat einen guten Einfluss auf den Körper. Das heißt, der irdische Bereich unseres Lebens ist nicht ohne Einfluss von dem geistlichen Leben, das eingezogen ist. Aber das ist eben nur ein Einfluss, denn die Situation ist noch da. Was ist immer noch da? Nun, dreimal S. Erstens, Satan ist noch da. Gott hatte zu der Schlange gesagt, der Same der Frau wird dir den Kopf zertreten. Juristisch ist das geschehen am Kreuz. Der Feind ist besiegt. Am Kreuz, sein Königreich ist ihm entzogen worden. Alle Menschen, über die er herrschte, sind gestorben in Christus. Ist einer gestorben, ist er für alle gestorben. Ist einer für alle gestorben, dann sind sie alle gestorben. Wir leben noch, aber juristisch sind wir, gelten wir vor Gott als Tote. Und darauf baut Gott in unserem Leben. Juristisch sind wir Gestorbene, sodass Satan keinen Anspruch mehr hat auf uns, keinen Anspruch auf uns. Wir sind seinem Anspruch entzogen worden. Satan ist selbst aber noch da und kann uns anfechten. Er kann die Sünde in uns noch als Brückenkopf benutzen. Da sagt Paulus, passt auf, Korinther. Gebt dem Satan keinen Vorteil. Ich weiß aus dem Krieg, was ein Vorteil heißt. Jetzt fällt mir das Wort nicht ein, das Paulus dort gebraucht. Aber im Krieg ist es so, heute immer noch so, trotz des Fortschrittes in der Kriegswaffenentwicklung. Man muss versuchen, eine Anhöhe zu erobern. Die Anhöhen oder die festen Gebäude oder was immer es ist, von denen aus Advantage. Was ist ein Advantage? Wie? Vorteil. Vorteil, ja. Danke. Wer eine Anhöhe erobert hat, der hat eine bessere Aussicht. Ja. Wir waren in Holland während des Krieges und wurden belästigt von einem Schützen, einem Scharfschießer, der sich im Turm einer Kirche eingenistet hatte. Man wusste dann längere Zeit nicht, woher kommen diese Schüsse. Ein Schuss auf einmal, aber die Nazis hatten ihre Scharfschießer, waren außergewöhnlich tüchtige Männer, die zurückblieben hinter der Front, wenn die Front sich bewegte. Die blieben zurück auf eigene Gefahr, leisteten aber ungeheure viel Schaden an durch ihre gezielten Schüsse. Und wenn die sich gut versteckten, konnten die nur einen Schuss auf einmal, aber sehr, durch einen sehr gezielten Schuss, sehr viel verderben, sehr viel Schaden anrichten. Nur ein Schuss und dann ist er vorbei und man weiß nicht, woher er kommt, ja, woher er kam. So kann Satan ganz gezielt aus dem Versteck uns versuchen anzugreifen. Und da sagt Paulus, passt auf, gebt dem Satan keinen Platz in eurem Leben, von wo aus er im Vorteil wäre. Ja. Wie geschieht das? In dem Text 2. Korinther 2 besteht der Vorteil dadurch, wenn Christen nicht bereit sind zu vergeben. Zeigt ihm Vergebung, sagt Paulus, sonst hat der Satan einen Vorteil in eurem Leben und von diesem Raum, den ihr ihm zugestanden habt, denn jede Sünde ist Brückenkopf für den Feind, ja. Jede Sünde ist eine dunkle Stelle, die Satan benutzen kann, um dann von dort aus uns näher zu sein und uns anzugreifen. Also Satan ist immer noch da und wir lernen, wie wir ihn bekämpfen können in Epheser Kapitel 6. Zweitens, die Sünde ist noch da. Wir sind nicht sündlos und wir werden auch nicht sündlos durch einen Prozess. Sünde wird immer noch da sein in unserem Wesen, nicht notwendigerweise in unserem Fleisch. Wenn Paulus sagt in Römer Kapitel 7, wo er seinen Kampf mit der Sünde beschreibt und dann am Schluss sagt, wer wird mich befreien von dem Tode dieses Leibes oder von diesem Tode, dem Tode in diesem Leib, dann will er nicht gesagt haben, dass die Sünde im Fleisch ist. Sie sitzt in uns. aber nicht im Leib, in der Leibhaftigkeit. Kennen Sie das in der Kindererziehung? Wenn ein Kind unartig war, heute nicht mehr so oft wie früher, aber dann ein Kind hat vielleicht ein anderes Kind geschlagen oder etwas gestohlen, wer weiß was. Und dann wird gefragt, welche Hand tat das? Die linke oder die rechte? Und dann wird die entsprechende Hand geschlagen, wenn auch nur sanft, aber das Kind bekommt die Kommunikation. Die Sünde war in der Hand. Denn die Hand wurde bestraft. Es wurde ein Unterschied gemacht zwischen zwei Händen. Und diese muss offenbar das gemacht haben. Das heißt, die Sünde steckt hier. Das ist falsch. Dadurch lernt das Kind nicht, was Sünde ist, dass es selbst sündig gewesen ist. Nein, es ist so, solange wir in diesem Leib sind, solange wird die Sünde in uns sein. Nicht, weil die Sünde im Leib ist, sondern weil, solange wir im Leibe ist, dieser Zustand anhalten wird. Wenn Jesus wiederkommt, bekommen wir einen anderen Leib und zu gleicher Zeit werden wir auch der Sünde entfernt sein und die Sünde wird aus uns entfernt sein und wir werden von ihr getrennt sein. Aber heute ist sie noch da und wir sind der Versuchung ausgesetzt. Wir müssen mit ihr rechnen. Wir müssen mit dieser Versuchung rechnen. Wir werden von innen her versucht und von außen, von innen von unserer eigenen Sündhaftigkeit und von außen von Satan und der Sünde um uns her. Drittens, das dritte S, das Seufzen ist noch da. Das heißt, die Vergänglichkeit, der Zerfall in der Schöpfung. Jeder, der geboren wird, wird älter. Jedes Auto, das Sie kaufen, blank, neu, nagelneu, wird älter. Vor bald 10 Jahren, 9 Jahren, gerade in dieser Zeit, hatten wir einen ganz schön neuen Wagen. Wir genossen ihn. Wir fuhren weg von der Garage. Das war wie ein Spielzeug. Ja, man genoss es so richtig. Etwas ganz anderes. So oft hatte ich nicht. Ich weiß nicht, ob ich je zuvor ein ganz neues Auto gehabt hatte. Das war ein Erlebnis. Inzwischen, damals kaum zu glauben, sollte da mal ein Kratzer kommen, ja, oder da etwas schief gehen, das wäre doch etwas Sonderbares. Heute ist es keine Neuigkeit mehr, wenn die Lichtmaschine aussetzt oder etwas anderes. Die Autos werden älter. Jedes Haus, das einmal neu war, wird älter, zerfällt. Wir, die wir einmal jung und schön aussahen, vielleicht waren wir nur jung, aber jetzt sehen wir auch älter aus. Der Tod steckt in uns, macht sich zur Geltung. Das Seufzen ist immer noch da, das Leiden ist immer noch da. Sünde und Leiden sind da und werden bleiben, bis Jesus kommt. Nun zum Schluss möchte ich noch einiges sagen über die Reihenfolge, in der Gott uns sein Heil zuteil werden lässt. Ich denke, das könnte vielleicht eine Hilfe sein. Wir haben jetzt besprochen, in Bezug auf diesen Tag des Heils, seit Jesus gen Himmel gefahren ist und den Heiligen Geist geschenkt hat, ist vieles neu geworden und einiges ist noch nicht neu, das aber neu werden wird. Übrigens, da kann man sich fragen, in Bezug auf 2. Korinther 5, Vers 17, was stimmt jetzt? Solche von Ihnen, die eine neuere Übersetzung haben, werden vielleicht festgestellt haben, dass ein Wort in 2. Korinther 5, Vers 17 fehlt und das kommt dann manchen theologisch Denkenden gelegen, weil damit eine Schwierigkeit behoben ist. Sie ist aus dem Wege geschafft. Luther hat übersetzt und er hatte solchen Text vor sich. Ja, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Und einige andere Handschriften haben nicht dieses Wort alles. Siehe, Neues ist geworden. Und das passt dann besser, nicht wahr? Aber ich denke nicht, dass es richtig ist. Entschuldigen Sie bitte. Aber ich denke, dass Luther immer noch den besseren Text hatte. Ich weiß, wir sind in der Minderheit, die wir dieses annehmen, aber die Mehrheit war nicht immer im Recht. Ich weiß nicht, ob wir jetzt im Recht sind oder nicht, aber ich halte mich daran, weil die Argumente für diesen Text mir immer noch einleuchtender erscheinen als die Argumente für den anderen Text. Und so denke ich, hatte Luther immer noch den besseren Text in jener Zeit. Das heißt, das Problem bleibt. Es ist wichtig, die Heilige Schrift lesen zu lernen. Manchmal vergessen wir, wenn wir zur Bibel kommen, haben wir es mit derselben Sprache zu tun, mit der wir sonst uns verständlich machen. Wenn die Bibel in Deutsch übersetzt worden ist und unsere Sprache Deutsch ist, dann ist es dieselbe Sprache. Und dasselbe Phänomen und dieselben Phänomene sind vorhanden, auch in der griechischen Sprache, die in der deutschen Sprache vorhanden sind. Das heißt, wir haben in der deutschen Sprache sehr viele Bildausdrücke. Wir haben auch im Deutschen sehr viele Ausdrücke, die genau genommen nicht stimmen. Zum Beispiel, nehmen wir mal dieses Beispiel, man hat die Neureders erwartet und da fragt jemand, wann werden sie eintreffen? Und dann sagt Bruder Stiller, sie müssen jeden Moment da sein. Aber das stimmt nicht. Sie müssen nicht jeden Moment da sein, das kann nicht, das ist unmöglich, ja. Er wird jeden Moment kommen, das kann nicht. Aber so sprechen wir und wir wissen, was wir meinen. Das sind so Redewendungen, die einen anderen Sinn haben, als ihr Klang es vermitteln müsste. Und so wird man lernen müssen, in der Bibel zu unterscheiden zwischen Klang und Sang, oder besser Klang und Sinn. Es gibt manches, das zunächst im Ohr anders klingt, als es gemeint war. Eine Hilfe, um diesen Sinn herauszubekommen, ist die, dass man den Zusammenhang konsultiert. Das kann man auch in 2. Korinther 5 tun. Der Sinn ist eigentlich richtig ausgedrückt, alles ist neu geworden, nur die Begrenzung ist im Zusammenhang. Im Zusammenhang haben wir es mit dem Äußeren zu tun, mit dem Inneren. Ja. Wir kennen nun niemanden mehr nach dem Fleisch, so? Niemanden mehr nach dem Fleisch? Ich denke, sie sind allen im Fleisch und ich kenne sie, dem Fleische nach. Ja. Nein, Paulus spricht nicht davon. Paulus spricht von der Geistlichkeit. Das Thema muss berücksichtigt werden. Nehmen wir auch das kleine Wörtchen alles. Manche sagen, alle werden gerettet werden. Steht geschrieben. Alle werden gerettet werden. Nur muss man wissen, dass das Wort alles in der Bibel nie uferlos gebraucht wird, sondern immer im Rahmen eines Rahmens. Ja. Kleines Beispiel. Es gibt immer noch Eltern, die Wert darauf legen, dass das Kind lernt, den Teller leer zu essen. Ja. Und es gibt immer noch wohl hier und da, seltener als früher, die Regel, kein Nachtisch ohne leeren Teller. Dann fragt ein kleines Kind schon nach dem Nachtisch und die Mutter fragt, hast du alles aufgegessen? Meint sie das oder meint sie es nicht? Sie können ja oder nein sagen, sie haben immer recht. Sie wissen, was ich meine, ja? Die Mutter hat nicht den Teller gemeint und auch schon gar nicht alles, die Umwelt des Tellers. Sie hat nur gemeint, was im Teller war, und das Kind weiß das auch. Das Wort wurde in einem ganz bestimmten Rahmen, in einem ganz bestimmten Umfeld gebraucht. Man muss also wissen, wovon spricht man, damit man wissen kann, was gesagt worden ist. Es ist genauso in unserem Umgang miteinander. Ist jemand ein sehr bekannter Psychologe, Psychotherapeut, Psychologe in den Vereinigten Staaten, ein Christ, im Gespräch mit einem anderen, wohl auf einer Tagung. Und ein anderer ist nicht weit weg und hört ihn, dieses Gespräch. Und dieser Psychologe sagt gerade zu seinem Gegenüber, es geht um seine Frau, offenbar wurde nach ihr gefragt. Und dann sagt er, ich habe sie gelassen. Und im Englischen heißt das, ist das dasselbe Wort wie verlassen. I left her. Ja. Ich habe sie verlassen. Und wollte den Satz wohl zu Ende führen, wurde aber aus irgendeinem Grund wohl unterbrochen. Und das war alles, was dieser Mann hörte, hat es falsch aufgefasst und hat das weitererzählt, sodass es wohl in die Zeitungen kam. Natürlich, es war ein namhafter Mann. Er gab zu, er hätte seine Frau verlassen. Ja. Er hat ihn nur zu Hause gelassen. Er war auf dieser Tag und sie war immer noch dort. Ja. Und er hatte vor, sie wieder zu sehen. Ja. So muss man den Zusammenhang kennen, in dem ein Wort gebraucht wird. Sonst kann alles schiefgehen. Der Zusammenhang von allem in Vers 17 ist nicht uferlos. Und das heißt, dass der Kontext ist nicht ohne Ufer oder ohne Grenze. Nein, alles in einem bestimmten Bereich, im inneren Bereich. Paulus weiß nur zu gut, hat es den Römern geschrieben, oder wird es ihnen später schreiben, 2. Korinther 5. Auf jeden Fall schreibt er an die Römer, dass das Seufzen noch bleibt. Er kann also nicht hier gesagt haben, alles ist neu geworden, denn die Sünde ist noch da, das weiß er. Er kämpft noch mit ihr, siegreich, aber er kämpft mit ihr. Er kämpft mit Satan, er weiß um das Seufzen. Aber innerlich ist alles neu geworden. Tatsächlich. Innerlich haben wir neues Leben. Innerlich haben wir Vergebung. Innerlich sind wir gesegnet worden mit sämtlichen Segnungen und so weiter. Aber die äußerlichen Segnungen lassen noch auf sich warten. Nun, die Reihenfolge. Wenn Gott einen Menschen zu seinem Kind macht, ihn erfasst und in sein Heil versetzt, was geschieht und in welcher Reihenfolge geschieht es? Ich will es ganz kurz zum Schluss sagen und sehr einfach. Wir haben hier jetzt einen Menschen, er ist bereits geboren, er ist auf dieser Welt und Gott ist am Werk in seinem Leben. Er sucht Gott nicht, aber Gott sucht ihn. Was tut Gott im Leben eines Nichtchristen? Zweierlei. Wenn dieser Mensch einmal gerettet wird, dann muss Gott im Voraus etwas in seinem Leben getan haben. Nämlich ihn disponiert haben. Es gibt ein Wort in der Apostelgeschichte 13, gegen Ende des Kapitels. Da übersetzt man, es wurden so viele gerettet, die zum ewigen Leben verordnet waren, so ungefähr. Und dieser Vers, befürchte ich, wird missverstanden und etwas einseitig ausgelegt, ist nicht ganz richtig, aber interpretiert eigentlich auch nicht. Entschuldigung, Paul. Aufgefasst ist besser oder dargelegt. Ausgelegt wäre zu viel gesagt, weil Auslegung der Wahrheit entsprechen muss. Und ich glaube nicht, dass es die Wahrheit ist. Ja? Eine Auslegung ist die Darlegung dessen, was im Text ist. Und wenn es nicht im Text ist, kann es nicht ausgelegt werden. Das ist, was ich sagen wollte. Aber in diesem Vers meint man, wäre ein Hinweis darauf, dass Gott im Voraus bestimmt, wer gerettet wird, und diese werden dann gerettet. Und in diesem Fall wurden alle an diesem Ort gerettet, die fürs ewige Leben verordnet waren, also bestimmt waren. Nun, wenn dem so wäre, dann hätten diese Christen sich also zur Ruhe begeben können und nichts mehr tun müssen zur Rettung ihrer Umwelt. Denn alle, die fürs ewige Leben bestimmt waren, waren ja jetzt schon gerettet. Ja? Und die anderen würden sowieso nicht gerettet werden, warum sollten sie sich um sie bemühen? Das ist sicherlich nicht die Lehre. Das griechische Wort, das dort gebraucht wird, ist ein ganz einfaches, alltägliches Wort. Und es heißt, disponieren oder bereiten, vorbereiten. Sie haben etwas vor. Ich weiß nicht, wie ihr hierher gekommen seid. Wart ihr schon mal hier? Nein? Habt ihr euch einen Plan gemacht? Also, haben wir es. Man schaut auf die Karte, man telefoniert. Ja, Sie müssen da rechts fahren nach der Ampel und dann fahren Sie so weit bis zu Ihrem Gebäude. Das haben Sie auf der linken Hand. Da müssen Sie aber nicht links fahren, sondern rechts und so weiter. Und dann macht man sich einen entsprechenden Plan und hofft, dass das nun richtig war. Das ist dieses Wort. Man schreibt im Voraus auf, welchen Weg man einschlagen will. Und so ist das mit einem Menschen, der zu Jesus kommen soll. Er wird von Gott in die richtige Richtung gelenkt, nicht gedrängt, geschoben, sondern gelenkt. Gott disponiert ihn und er spricht zwei Sprachen, die Sprache der Güte und die Sprache des Ernstes. Die Sprache der Güte ist geeignet und wird gebraucht, Römer Kapitel 2, um Menschen zur Buße zu führen. Weißt du nicht, sagt Paulus, dass die Güte Gottes dich zur Buße führen will? Manche Leute sagen, es sieht so schlimm in der Welt aus, es kann keinen Gott geben. Moment einmal, geht's ihnen gut? Ja. Schließen sie dann, es muss einen Gott geben, es geht mir so gut? Diesen Schluss weigert man sich zu schließen. Warum? Weil etwas in mir da ist, das Gott nicht haben will. Es darf ihn nicht geben. Ja. Nun, Gott spricht die Sprache der Güte, aber auch die des Ernstes. Nicht immer führen diese zwei Sprachen zum gewünschten Ziel. Nicht jeder reagiert darauf in rechter Weise, aber Gott bemüht sich um Menschen. Das Zweite, das Gott tut, nachdem er Menschen auf diese Weise in die Richtung oder zu ihm ziehen will, ist die, dass er ruft. Gott lässt uns das Evangelium hören, schriftlich, mündlich, akustisch, auf irgendeine Art und Weise, werden wir bekannt mit der Botschaft von Golgatha. Also, ein Mensch wird vorbereitet, durch Disposition und durch Ruf. Zweitens, wenn jetzt jemand auf diesen Ruf Gottes reagiert, dann geschieht zweierlei. Er handelt und Gott handelt. Gott hat gehandelt, er hat ihn gerufen, jetzt ist er dran. Was soll er tun? Er soll umkehren. Jeder von uns ist dabei, von Gott wegzugehen. Er ruft gleichsam von hinten, weil wir ihm den Rücken gekehrt haben. Und wenn wir auf diesen Ruf hören, was geschieht? Eine Umkehr. Und im Deutschen ist dieses Wort besser als das Wort Bekehrung. Kann man auswechselnd gebrauchen, aber das Wort Umkehr ist dennoch besser. Umkehr ist auch deshalb besser, nicht nur weil es das Wort Bekehrung vermeidet, dass es in ein schiefes Licht gekommen ist und missverständlich geworden ist, sondern weil mit Umkehr zwei andere Wörter sehr schön gebraucht werden können, die die Bestandteile einer Umkehr zum Ausdruck bringen. Denn Umkehr besteht aus zweierlei, Abkehr und Hinkehr. Denn wenn ich eine 180-Grad-Wendung mache, dann wende ich mich ab von dem bisherigen Weg und schlage einen anderen Weg ein, Richtung, in diesem Fall, des Rufenden. Ich kehre also um. Die Abkehr nennt die Bibel Buße, die Hinkehr nennt die Bibel Glauben oder Vertrauen. Ich tue Buße, sage Nein zu Satan, Sünde und Welt und sage Ja zu Jesus Christus, seiner Vergebung. Im selben Moment, wo Gott, der in die Herzen schaut, mein Vertrauen feststellt, im selben Moment schenkt er mir seine Vergebung, sein Heil, seine Kindschaft. Im selben Moment. Keine Fraktion, kein Bruchteil einer Sekunde dazwischen. Nachdem wir nun unsere persönliche Heilswende erlebt haben, die ist ein Punkt, vorher eine Linie der Wege Gottes, des Werbens Gottes, dann ein Punkt und jetzt kommt wieder eine Linie. Der dritte Teil unseres Heilsweges, die dritte Etappe. Und das ist eine Linie zwischen unserer Umkehr, unserer persönlichen Heilswende und unserer Vollendung. Wenn Jesus Christus kommt, findet die Entrückung statt und wir werden zu ihm gezogen. Es kann sein, dass wir vorher sterben, dann ist das Ende dieses Weges. Ja. Und während dieser Zeit erleben wir das Heil in Christus, wir stehen dieser Gnade. Nicht leben wir dieses Heil dadurch, dass wir etwas leisten, durch Gehorsam und so weiter. Natürlich sollen wir gehorsam sein, aber das ist nicht das Wesen unseres geistlichen Lebens. Das Wesen ist der Glaube. Und es geht um zweierlei eigentlich. Das ganze Geistesleben von unserer Warte aus. Einmal geht es um unser Vertrauen. Unser geistliches Leben ist gesund, wenn zweierlei gesund ist. Unser Glaube an Jesus, unser Vertrauen, wir murren nicht, sondern wir legen alle unsere Not in seine Hand und so weiter. Wenn wir lernen, einen gesunden Glauben zu haben, dann ist unser ganzes geistliches Leben gesund. Denn der Glaube ist der Schlüssel zur rechten Beziehung mit Gott und auch der Träger einer rechten Beziehung zu Gott. Es bleibt also beim Glauben. So wie ihr angenommen habt den Herrn Jesus Christus, Kolosser 2, Vers 6, so wandelt in ihm. Nicht Glauben und dann Werke, nie Werke, immer nur beschenkt werden. Immer nur beschenkt. Wir bleiben Bettler und leben aus der gnädigen Hand Gottes. Das Zweite, es kommt auf die Liebe drauf an. Die Liebe ist das, was Gott immer beim Menschen gesucht hat und immer suchen wird. Und wenn er sie uns schenkt, dann ist sie brauchbar. Dann können wir lieben. Wenn diese Liebe gesund ist, dann fließt sie über in der Beziehung zum Nächsten. Und dann wird unser Leben, werden unsere Beziehungen gereinigt und geheiligt, geheilt. Voll heil werden sie dann. Glaube und Liebe. Lesen Sie einmal die Briefe von Paulus und Sie stellen fest, immer wieder sind diese zwei die Kardinaltugenden, nach denen er Ausschau hält. Ja. Wie sieht es mit dem Glauben? Wie sieht es mit der Liebe? Ah, wenn die zwei da sind. Er hat noch eine ganze Menge zu sagen, aber das fließt alles aus diesem heraus. Ja. Dann ist die Beziehung zum Herrn intakt. Glaube ist der Schlüssel und der Träger, Liebe ist das Wesen dieses Stranges der Beziehung zu ihm. Dann die Vollendung. Entweder wir sterben oder Jesus kommt. Und dann sehen wir ihn. Und wir bekommen einen neuen Leib. Dann werden wir zum zweiten Mal wiedergeboren. Heute sind wir nur halb wiedergeboren, nur im inneren Menschen. Aber dann wird auch mein Leib wiedergeboren werden. Und ich habe keine Sünde mehr. Und ich werde auf ewig beim Herrn sein. Das ist das Los, das uns bevorsteht. Tag des Heils. Wir sind heute zwischen Golgatha und Vollendung in diesem Tag des Heils. Genießen wir ihn. Leben wir nicht nur für uns selbst, sondern für den, der für uns starb und wieder auferstand. Leben wir für ihn und für die, die er gerettet hat, leben wir zusammen mit ihnen und leben wir auch für die, die noch nicht ihn gefunden haben. Der Herr möchte das schenken. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit in diesen drei Zusammenkünften. Ich habe Ihre Aufmerksamkeit wieder stark in Anspruch genommen. Aber es hieß ja nicht nur drei Predigten, sondern ein Seminar mit drei Einheiten. Ich habe Bruder Stille beim Wort genommen. Und ich hoffe, es war in Ihrem Sinne. Wir wollen noch zum Schluss noch einmal beten. O Herr, wir danken dir für dein großes Heil, das du schon in Ewigkeit geplant und vorbereitet hattest. Du hast aber auch die Menschen vorbereitet auf dein Heil und du hast dein Heil gesandt. Du selbst bist gekommen, du selbst bist der Retter. Wir danken dir, Herr, dass du in unserem Leben Einkehr gehalten hast. Und wir danken dir, Herr, dass du wiederkommst, um uns dann in die vollendete Rettung hineinzuführen. O Vater, wir danken dir für dich selbst, dass wir es bei dir so gut haben. Hilf uns, Herr, deine Einladung wahrzunehmen, anzunehmen. Habe deine Lust am Herrn, der wird dir geben, was dein Herz wünscht. Amen.